Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Piraten der Lehre. Einmal die Woche hier auf Spotify und auch auf ganz vielen anderen Sendemasten und auch im Radio auf vielen Radiostationen zu hören. Mein Name ist Lenny Willowood und ich habe mir diese Woche die Frage gestellt, wie geht das eigentlich in der Krise mit Kindern? Und ich bin ja eigentlich kinderlos und ich bin total zufrieden damit. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich rede mal mit jemandem, der sehr viele Kinder zu betreuen hat, bei dem ich aber nicht schon irgendwie Informationen habe, weil ich komme aus einem Haushalt mit Menschen, die in der Kita arbeiten. Deswegen dachte ich mir, ich gehe mal eine Stufe höher und ich frage jemanden, der genau da der Richtige zu sein scheint. Und da habe ich mir einen guten Kumpel eingeladen, nämlich Andi. Und Andi ist Referendar. Hi Andi, vorab, was ist denn eigentlich ein Referendar? Ganz genau, kurz zusammengefasst.
Ja, hi erstmal. Ein Referendar, das ist sowas wie ein, man könnte sagen, ein Assistenzarzt, ein Arzt auf Probezeit. Ich habe mein Studium jetzt beendet, meinen Master gemacht und damit ich auch wirklich die Zulassung kriege, an Schulen unterrichten zu dürfen, mache ich eine anderthalbjährige Ausbildungszeit, in der ich quasi lerne, wie man lehrt und unterrichtet. Und dann bekomme ich am Ende mein zweites Staatsexamen, klopp, 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 wenn alles klappt und dann bin ich ein voll ausgebildeter Lehrer.
Also bist du quasi ein Lehrer auf Probe, wenn man so möchte.
Sozusagen,
schon
genau.
Schon mit richtigen Lehraufgaben.
Ja.
Insofern kann man dich jetzt auch schon zum Lehrkörper fragen, weil du ja schon im Austausch mit dem Lehrkörper bist.
Definitiv.
Quasi. Okay. Dann vorab, wie geht's dir gerade so und wie geht's dir vielleicht als Lehrer gerade in der Situation?
Es ist sehr kompliziert. Ich meine, vor so einer Situation stand man, glaube ich, noch nie. Egal, ob als Referendar oder als Lehrer. Die
als
Zeit.
Mensch.
Ja, als Mensch, sehr klar. Weil ich meine, es ist ja nun schon so schwer, erstmal Unterricht allgemein vorzubereiten. Man kommt aus der Uni raus, stehst das erste Mal vor einer Klasse, tagtäglich, musst Unterricht vorbereiten, dich auf sämtliche Situationen einstellen. Das ist schon erstmal sehr schwer. Dieser Übergang von Theorie zu Praxis. Und jetzt wird dem nochmal alles einen draufgesetzt, du musst Unterricht quasi für Homeschooling vorbereiten. Das ist schon sehr herausfordernd. Vor allem ja auch, es bleibt die Frage offen, wie geht's weiter, wenn jetzt diese ganze Corona-Phase vorbei ist, weil wir haben ja schon mitbekommen, schrittweise soll's geöffnet werden und da sind viele Fragezeichen hinter. Wie wird der Alltag sein? Wird der Unterricht auch strukturiert sein? Pausen etc. Und das ist sehr herausfordernd gerade.
Du bist jetzt schon quasi, du denkst das Ganze vom Ende her. Das ist eine positive, befürwortenswerte Einstellung, aber ich will mal in der Chronologie der Ereignisse quasi dich abfangen und mal ganz kurz nachfragen, wie es auch letzte Woche mit einem, könnt ihr gerne nachhören, mit einem Selbstständigen in der Situation gesprochen, auch sehr spannend. Wann hast du das erste Mal in deinem Alltag als Lehrer tatsächlich das erste Mal Corona mitbekommen? Ich meine jetzt nicht, man hat gehört, da gibt es etwas drüben in China, sondern wann kam das erste Mal wirklich spürbar irgendeine Konsequenz oder irgendwas in der Schule an?
Ich würde sagen, es war tatsächlich alles sehr hauruckartig. Klar, man hat es in der Medienwelt mitbekommen, aber ich würde sagen, im Alltag hatte das null Konsequenzen. Es war immer noch so, man hat sich, ob das nun richtig war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber in den ersten Tagen, man hat sich im Kollegium unter den Erziehern immer noch die Hand gegeben, auch die Schüler. Man hat jetzt.
Also da war keinerlei, oh, wir müssen jetzt schon mal aufpassen oder ähnliches. Das ist erst mit dem Gong gefallen.
Genau, also es war, worauf wir geachtet haben, waren, dass die Kinder regelmäßig die Hände waschen. Also die Hygiene stand schon ein bisschen weiter oben. Man hat auch den einen oder anderen Kollegen schon mit Desinfektionstüchern gesehen. Also das war so schleichend, das hat man beobachtet. Aber dieses, und jetzt wird alles auf den Kopf gestellt, das war wirklich hauruck. Das war auf einmal, ja, es gibt jetzt eine Konferenz in der Hofpause. Wir haben uns alle im Lehrerzimmer einzutreffen und dann ist uns mitgeteilt worden, ja, Schulen werden geschlossen. Ihr habt bis Montag Lehrpläne zu erstellen.
Und dann haben die einfach gesagt, ihr habt jetzt Lehrpläne zu erstellen und das müsst ihr jetzt sofort quasi ad hoc euch überlegen, wie ihr das dann vermittelt? Oder, also, das ist ja quasi so, okay, euer kompletter Arbeitsplatz ist jetzt weg. Ich bin jetzt in der Wirtschaft unterwegs und ich arbeite in einem großen Unternehmen und arbeite da von einem Rechner, Bürojob. Und bei mir hieß es, okay, wir bereiten dir alles vor. Du bist ja für Homeoffice eh schon eingerichtet. Wir geben den Rechner und du hast einen Internetzugang, du hast einen Zugang zu unserem Intranet, also zu unserem lokalen Netzwerk von außen, kannst du darauf zugreifen, alles tutti. Das ist ja jetzt komplett anders, wenn man mit Kindern im Austausch ist.
Ja.
Wie hat man euch denn vorbereitet? Hat man dann irgendwas vorbereitet oder hat man einfach gesagt, macht?
Im Prinzip macht. Es hieß ganz klar, die Kinder brauchen jetzt für die nächsten 3 Wochen, weil die Schulen waren ja bis zu den Ferien 3 Wochen lang geschlossen, brauchen Lehrpläne, also Wochenpläne, wo klar aufgelistet ist, was haben die Schülerinnen und Schüler zu tun, quasi Unterricht für zu Hause. Und das Problem ist halt, an der Oberschule, Gymnasialstufe, ne, Klasse 11, 12, die haben alle Internetzugang, außer Frage.
Ja.
Aber bei Grundschülern und ganz speziell, wenn man jetzt an die Schulanfangsphase denkt, Klasse 1 und 2, da wird es schon etwas kritisch und vor der Problematik stehe ich jetzt aktuell immer noch. Ich meine, wir sind schon davon ausgegangen, gut, Schulen könnten irgendwann wieder geöffnet werden. Jetzt muss ich weitere Wochenpläne erstellen und da fällt mir auf, so, wie übergebe ich jetzt die nächsten Aufgaben?
Ja, aber wie alt sind denn jetzt aktuell deine Zielgruppe, deine Stöpsel?
Ich habe im Moment eine 2. und eine 5. Klasse und in der 2. ist es jetzt so gehandelt, da haben zumindest die Eltern alle eine E-Mail-Adresse, da kann ich also Aufgaben hinschicken. Bei der 5. ist es ein bisschen schwieriger, da muss ich jetzt höchstwahrscheinlich demnächst in die Schule und mir die Klassenliste besorgen mit den Hausadressen, dass ich denn die Aufgaben postalisch schicke, weil wenn schon ein Kind oder sagen wir 2 Kinder keinen Internetzugang haben, dann kannst du nichts online schicken, brauchst du keine Lernvideos machen, weil treffen dürfen die sich ja so oder so nicht. Von daher, das ist schon aufwendig.
Da bist du ja quasi vor dem Michael Jackson-Problem. Also du kannst ja nicht einfach ein Kind anschreiben. Das sind Zweitklässler. Du darfst, selbst wenn du der Lehrer bist, du schreibst den doch nicht an zu Hause. Das ist doch, ne, das ist doch die Privatsphäre. Selbst wenn es jetzt ein Zuhause irgendwie Schulkörper ist, ist das Kind in dem Moment ja nicht in deiner Obhut. Faktisch. Das ist ja ein Riesenproblem. Du bist ja nicht, es ist ja nicht in deiner Obhut. Und insofern greifst du da in das Zuhause von dem Kind ein. Und
sozusagen, ja.
Da schlagen doch alle Jugendämter dieser Welt Alarm. Alarma, Alarma. Das ist doch, das ist ja schon ein Riesengrundproblem, was da irgendwie mitschwimmt. Und was ich mir auch gefragt hatte, war tatsächlich, was machen die Grundschulen eigentlich? Und in Berlin ist das ja wirklich, also kann ich mir nur vorstellen, richtig schwierig, den Schülern irgendetwas zukommen zu lassen. Weil auf der einen Seite hast du, so blöd das jetzt klingt, wirklich viele Kinder, bei denen du nichts digital zukommen lassen kannst. Und wie du schon sagst, dann fällt halt irgendwie für die ganze Gruppe kategorisch das Internet weg.
Mhm.
Und wenn du es dann postalisch zukommen lassen musst, dann hast du wiederum auch das Problem der Zustellbarkeit in Berlin. Weil, ich nehme an, du wirst DIN A4 verschicken.
Ja.
Und so blöd das jetzt klingt und so bürokratisch und kartoffelig das jetzt von mir klingen mag, DIN A4 kriegst du nicht in jeden Briefkasten. DIN A4 kommt dementsprechend nicht bei jedem zwangsläufig an. Wenn der im 5. Stock wohnt und nur einen kleinen Schlitz hat, das klingt jetzt auch falsch, gerade wo von Kindern, oh Gott, ich breche den Gedanken an dieser Stelle ab. Es ist trotzdem ein Problem, was so banal es klingt, das ist doch schwierig. Wie willst du jetzt gerade allen Kindern Wissen vermitteln? So, und vor allen Dingen, ist das jetzt komplett auf die Eltern dann abgeworfen oder machst du Homeschooling à la digitaler Sprechstunde sozusagen?
Tatsächlich ist es so, dass wir, oder dass ich, will gar nicht mal wir sagen, werde Aufgaben geben. Wenn es jetzt zum Beispiel Themen sind, die schon eingeleitet wurden, dann wissen die Kinder in der Regel auch schon, was gefordert wird. Also zum Beispiel in Gesellschaftswissenschaften, wenn man da jetzt das Thema Wasser hat und man hat jetzt auch so ein paar Seiten zum Thema Wasser, auch schon mit relativ bekannten Inhalten. Da wissen Schüler, okay, da können sie selbstständig arbeiten, selbstständig üben. Gleiches gilt auch für Mathe und Deutsch. Schwierig ist
Das geht
es.
aber nicht über Monate.
Richtig, genau. Bei neuen Themen ist es tatsächlich so, wie jetzt zum Beispiel bei mir in einer zweiten Klasse, da wollte ich das Thema Flächen anfangen. Ich habe halt keinerlei Vorkenntnisse, auf die ich gerade zurückgreifen kann, ist ja keiner da. Und da versuche ich jetzt über ein Lernvideo, weil dort die Eltern alle einen Internetzugang haben, wurde mir von der Klassenlehrerin mitgeteilt. Da kann dann der Link verschickt werden, dass dann da ein gewisser, einfach ein Lernvideo als Einleitung da ist. Ja, und ansonsten immer in Kooperation mit den Eltern, weil, wie du schon richtig festgestellt hast, es findet keine direkte Interaktion statt. Es ist halt, es wird viel Selbstständigkeit zum einen von den Schülern erwartet, aber wir sind auch ein bisschen auf die Kooperation der Eltern angewiesen, dass sie im Zweifel auch Dinge erklären. Wobei ich aber jetzt mal zuversichtlich bin, dass noch in den ersten Jahrgangsstufen, also was ist ein Rechteck und wie viel sind 3 plus 7, denke ich mal machbar sein sollte. Aber klar, ohne Kooperation geht es nicht.
Ich finde das wirklich, da sind so viele Gedankenprobleme, weil die man nicht sieht. Und tatsächlich, vielleicht, was kam von außen bei dir an, würde ich als nächstes gerne mal so ansprechen. Aber vorher, hast du einen Musikwunsch? Denn wir sind ja eine Radio- und Podcast-Sendung. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt als Lehrer sagst, Andi, der jetzt die Menschen im Radio belehrt, das müsst ihr mal in eurem Leben gehört haben?
Also da
Schöner
geht
Übergang.
definitiv. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich einen Song, der gerade bei mir auch eine wesentliche Rolle spielt. Das hat was mit der Rap-Situation zu tun. Und ein richtig geiler Song ist davon. Ich glaube, den kennt man auch, aber muss man nun mal gehört haben. Queen Under Pressure. Geiler Song.
Und den hören wir jetzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich habe immer noch über das Thema Schule, Homeschooling, Corona am Reden zu tun. Mein Name ist immer noch Lenny Willowood und das ist immer noch Andy.
Hey,
Seines Zeichens großartiger Referendar. Und wir haben ja gelernt, was das heißt. Wer das nicht mehr weiß, hört am Anfang vom Podcast. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, jetzt mal nochmal zurück an den Anfang. Kamen da irgendwelche Hilfen oder irgendetwas Konkretes, Guidelines, Hilfestellungen, ein How-to oder irgendetwas, wie man jetzt mit der Situation umgehen soll, kann vom Land, von der Stadt, vom Bund, von irgendjemandem?
nein, also tatsächlich ist es wirklich so, dieses macht, es war auch wirklich, also und da auch mal ein Riesenkompliment an die Eltern und Schüler. Man muss sich das so vorstellen, am Freitag haben wir ja die Meldung bekommen, die Schulen wären geschlossen, ab Montag dann. Das heißt, am Montag sind ein letztes Mal noch alle Schülerinnen und Schüler gekommen, um sich sämtliche Bücher, Arbeitshefte, also alles, was in ihren Stehordnern im Klassenzimmer ist, abzuholen, damit sie auch zu Hause arbeiten können. Das war logistisch ein Riesenaufwand, muss man dazu sagen. Ich meine, es musste Freitag schon angefangen werden, es musste alles sortiert werden, lose Arbeitsblätter eingeheftet werden. Das war schon mit viel Aufwand verbunden und ich finde, da haben, würde ich jetzt aus meinem Empfinden sagen, wirklich die meisten echt gut mitgezogen. Aber ansonsten, wie es denn zu organisieren ist. Ja, Montag konnte man ja noch Wochenpläne ausgedruckt mitgeben. Das war ja noch easy. Aber dann, keiner hat jetzt wirklich an den Ernstfall gedacht, ja, was ist, wenn es aber mehr als 3 Wochen Schließungen sind? Klar, man kennt Lernraum und Moodle und alles, aber wie man das einrichtet, ob das überhaupt machbar ist, ne? Siehe Grundschule, hat jeder Internet- oder Computerzugang? Über die Fragen wurde nie gesprochen und auch vom Senat kam da keine Rückmeldung und der Senat ist ja ohnehin gerade eher damit beschäftigt gewesen. Stichwort Referendar. Ja, was wird eigentlich jetzt mit den Abschlussprüfungen? Da gab es ein wochenlanges Hin und Her. Von daher, da waren wir auf uns gestellt.
Ja. Ich habe auch tatsächlich zu dem Thema von einem unserer Zuhörer, der mich auf die Idee gebracht hat, vielleicht zu dem Thema mich mal auch zu beschäftigen, eine Frage reingebracht, die ich dann mal an dich weiterleiten würde. Passt ganz gut gerade. Ist es aktuell nicht der absolute Worst Case für das, was Technik in Schulen angeht, nachstehende Land Deutschland sozusagen? wenn, jetzt den Leser zu zitieren, wenn er sich überlegt oder sie sich überlegt, dass ihr oder sein Lehrer nicht mal den Overhead-Projektor gestartet bekommen hat. Ist das nicht technisch eine so dermaßen Herausforderung, gerade jetzt für die Oberstufen womöglich, die sich ja sehr mit jetzt tatsächlich aktiv mit angehenden Abiturienten, was ja noch mal ein anderes Thema ist, aber das möchte ich jetzt nicht breit treten, sozusagen da jetzt nicht so eine geistige Bereitstellungshaltung zu entwickeln, da musst du ja fit sein, geistig und aktiv und dementsprechend auch technisch fit, meine ich damit, sein. Also die Frage dahinter ist ja eigentlich, packen Lehrer 21. Jahrhundert? Dich brauche ich nicht fragen, aber es gibt viele verschiedene Generationen Lehrer und ich glaube, wir haben demografisch eine Menge alte Lehrer an Oberschulen, weil alle, die irgendwie gerade auslaufen können und jeder, der irgendwie was mit Lehrer dran hat, wird in die Grundschule gesteckt. Das hat ja zur Folge, dass quasi in den Oberstufen wiederum proportional viele alte Lehrer sind. Ist das nicht jetzt gerade so eine Mammutaufgabe, gerade mit Deutschland? So digital sind wir ein bisschen hinterher, will ich mal meinen, in Deutschland. Und weiß nicht, ob da der Bürokratieautomat, Oberstufen, Konrektor, Lehrer, wie auch immer, das packt.
Es ist ja nicht nur ein Problem jetzt vom Demografischen her, es ist auch ein Problem der Ausbildung. Ich würde jetzt aus meiner Studentenzeit, wenn ich das mal reflektiere, klar, wir haben auch uns mal angeguckt, oh, das ist ein Board, ein Whiteboard, ein Smartboard und war auch alles cool. Allerdings hatte ich immer eher den Eindruck, das war mehr, guckt mal, was das alles Schönes kann, also mehr wie so ein Spielzeug, schaut euch mal an, ne? Und dann spielen wir mal ein bisschen damit rum, als dass jetzt wirklich damit gearbeitet wurde, dieses, okay, wir werden jetzt Unterrichtsstunden auch mal nach diesem Ding aufbauen, wie gehe ich wie damit um? Auch die Frage, Stichwort Digitalisierung, wie gehen wir da mit den Schülern um, auch in den höheren Jahrgangsstufen, das fängt schon in der Ausbildung an. Da ist es so dieses, guckt euch mal an, das gibt es und es kann richtig schöne Sachen und das wird dann vermarktet als, die ganzen Studenten lernen mit diesem digitalen Zeug umzugehen, das stimmt gar nicht. Ich glaube auch, dass die älteren Kollegen, die sind dem gegenüber offen, allerdings, es fehlt halt wirklich so die Fortbildung. Fortbildung besteht in der Regel darin, dass du sagst, dass es heißt, lest es dir selber durch oder du machst irgendwelche 0815-Seminare.
Henne-Ei-Problem. Ist es nicht auf der einen Seite so, dass es vielleicht zu wenig Interesse daran gibt, sich dahingehend vorzubilden, weil man als Lehrer ganz viele andere Aufgaben hat und auch notorisch überarbeitet sein kann, sehr schnell? Und auf der anderen Seite, also dementsprechend da gar nicht ein Interesse dran hat und auf der anderen Seite, also aus gutem Grund, aber auf der anderen Seite eben auch niemanden, der das anbietet. Also ist es nicht, also das Problem kommt doch aus beiden Richtungen, oder?
Ist das im Prinzip ja.
Ist das falsch?
Ich meine, ich sehe es ja nur aus meiner Zeit momentan als Referendar, wenn da jetzt auch jemand zu mir gesagt hätte, ach, befass dich doch damit mal, wie dit und dit funktioniert, hätte ich jetzt auch gesagt, also mal, bist du Baller Baller? Ich muss jetzt hier Unterrichtsentwürfe für meine Unterrichtsbesucher erstellen. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Und natürlich ist dann dieses Interesse da in der Prioritätenliste ziemlich weit unten. Weil man ist halt in seinem Alltag drin und ich habe auch ehrlich gesagt nie die Notwendigkeit darin gesehen. Also ich habe immer gedacht, bis heute immer so Smartboard und jedes Schüler braucht ein Tablet, das sind Luxusprobleme. Weil ich, jetzt muss ich auch feststellen, was ist jetzt wirklich, wenn mal so ein Worst Case eintritt und wir haben den Worst Case und muss jetzt auch feststellen, okay, wir müssen digitaler werden, weil es kann immer wieder dazu kommen und ich glaube einfach auch, dass sich die Didaktik, das Unterrichten, es hat sich weiterentwickelt und da gebe ich absolut recht, wir sind im Hintertreff, aber ich habe es auch erst durch diese Corona-Krise auch wirklich erst zu spüren bekommen. Dass ich selber
merke, also kann das ja nicht eine Chance sein.
Es muss eine Chance sein, weil man will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es muss ja nicht auch wieder eine Corona-Krise sein. Aber was ist wieder der Fall? Was ist wenn? Und ich finde, das
ja,
sollte
was ist,
man
wenn
noch.
du jetzt den normalen, ja, was ist, wenn du den normalen Alltag hast, sorry, aber wenn du den ganz normalen Lebensalltag hast und du hast eine Grippesaison und deine ganze Klasse ist jetzt in der Grippesaison betroffen,
ja,
und fällt halt mit 2 Wochen aus. Was machst du dann? Sagst du dann einfach, ja, wir warten 2 Wochen, aber die haben Abitur. Ja, weißt du?
Definitiv.
Kann ja auch in der normalen Welt, sag ich mal, oh Gott, in der normalen Welt, in der wir gerade nicht sind. Wir sind in einer Parallelwelt. Du weißt, wie ich das meine. Im
ja,
normalen
klar.
Alltag, wie wir ihn vorher kannten, wenn wir den jemals wieder erreichen, das, da kann das ja auch passieren, dass das eintritt und du als Lehrer auf einmal dann umschalten musst.
Ja. Zumal auch, ich glaube auch, dass die Digitalisierung auch Chancen dahin bietet, Leistungen auch aufzuwerten. Sprich zum Beispiel, es gibt schon, die Universitäten machen das ja, oder manche Universitäten machen es ja vor, dass zum Beispiel besonders wichtige Stellen einer Vorlesung oder eines Seminars auf Video aufgezeichnet werden, was man sich dann nochmal angucken kann. Und ich sage, das ist im Unterricht prinzipiell möglich. Man muss ja nicht ganze 45 Minuten, das glaube ich, tut sich kein Schüler an. Aber die wichtigsten Passagen, wenn zum Beispiel Begriffe eingeführt oder erklärt werden, dass man gerade, wenn man zum Beispiel auch krankheitsbedingt gefehlt hat oder dieses, ich habe das alles noch nicht so verstanden und ich wollte jetzt nicht 20 Mal nachfragen, dass man da auch nochmal die Möglichkeit hat, über sowas zum Beispiel, also Micro-Teaching, dass Dinge aufgezeichnet werden, dass man sich das nochmal angucken kann.
Und
also ich glaube schon, dass man jetzt vieles reflektieren sollte und auch nochmal nachfragen sollte, ob man nicht doch den digitaleren Weg einschlagen sollte. Und ich meine, in Berlin, wir haben mit Beginn von Rot-Rot-Grün ein Paket von 2,5 Milliarden gekriegt. Also da frage ich mich natürlich schon, in puncto Digitalisierung, viel geschehen ist da noch nicht, außer nur die Tatsache, dass da jetzt halt ein paar Smartboards hängen.
Aber genau das, was du angesprochen hast mit den Whiteboards und diesem, ja schön, das stellen wir jetzt mal in den Raum, und das ist es dann, das, ich habe so eine grundsätzliche Frage vielleicht dazu, nämlich dieses Prinzip Tafel. Kann man da jetzt nicht dran rütteln und sagen, wir denken jetzt nochmal neu und bewegen uns vom Frontalunterricht mal weg im Lehrwesen? Wäre das jetzt nicht jetzt, wär genau jetzt nicht quasi die Chance, da sich wegzubekommen? Weil ich selber habe in meiner Schulzeit gemerkt, Frontalunterricht hilft mir gar nicht. So. Da lerne ich überhaupt nichts. Da schalte ich ab, da gehe ich auf Anti-Stimmung, weil ich irgendwie so mich als Individualist gesehen habe und dementsprechend das, was die Fight the Power, weißt du, so als Jugendlicher gesagt habe, so, da vorne ist die Instanz, die ist eine Seite und wir sind eine Seite und ich bekämpfe jetzt die andere Seite. Und ich fand das damals schon irgendwie nicht gut. Ich glaube aber, dass es heute dass die nächsten Generationen viel selbstverständlicher sich sozialisieren und digital sozialisieren vor allen Dingen auch. Und du verlierst die. Du hast doch gar keine Chance mehr, wenn du jetzt nach so Frontalunterricht, selbst wenn es ein Whiteboard ist, mit dem Prinzip Frontalunterricht noch irgendwie so die wieder einzufangen. So wirkt es auf mich, oder ist das irgendwie ein Stereotyp, was ich da sehe?
Also mit Frontalunterricht ist natürlich eine schwierige Frage. Es ist immer wieder Debatte in den Unis, auch jetzt bei uns in der Ausbildung. Ich finde, man muss ein breites Repertoire an Unterrichtsmethoden immer abdecken, weil jeder Lehrer und auch jeder Schüler ist ja unterschiedlich. Ich sage, Frontalunterricht kann funktionieren, wenn man aber auch die Persönlichkeit hat, vor anderen zu sprechen, andere zu begeistern. Und man muss natürlich auch der Lerntyp sein, dass man in der Lage ist, auch aufmerksam zuzuhören. Deswegen sage ich, ich bin kein Freund von diesem, wir müssen weg vom Frontalunterricht oder nur noch Frontalunterricht. Es ist eine Unterrichtsform, die ihre Daseinsberechtigung hat. Die sollte auch weiterhin bestehen. Aber man sollte jetzt nicht nur schwarz oder weiß sehen, man sollte versuchen, ein möglichst breites Repertoire abzudecken. Ich meine, es gibt Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hirnforscher Manfred Spitzer denke, dem Mann könnte ich 4 Stunden lang zuhören, weil der redet, ich hänge an seinen Lippen und dann gibt es Menschen, da schaffe ich es nicht mal 4 Minuten zuzuhören, weil der so todlangweilig ist. Deswegen, ich glaube, da muss man einfach auch die Person für sein.
Klar, aber die Frage kommt ja nicht von ungefähr.
Mhm.
Also geneigte Zuhörer wissen ja, dass ich auch Proben leite für Impro-Theater und da habe ich jetzt gemerkt, dass es digital einfach so ist, dass gerade wenn man digital sich vernetzt, dass die Aufmerksamkeit der Leute, ohne dass da böser Willen bei ist, komplett nochmal gedrittelt wurde, halbiert. Ich kann da jetzt keine Zahl dranhängen, aber die ist massiv runtergegangen. So, die Leute brauchen viel mehr Energie, um sich überhaupt auf das, was man sagt, einzulassen. Um da wirklich voll bei der Sache zu sein. Weil diese Digitalität halt irgendwie dann doch so die eigene Aufmerksamkeitsökonomie, will ich mal sagen, irgendwie so woanders hinlenkt. Die eigene Aufmerksamkeit geht dann doch irgendwo flöten. Und muss man jetzt nicht eigentlich genau so. Erstmal ist das vielleicht ähnlich im Lehrkörper. Ich kann es mir vorstellen, weil es ist auch Lehren. Und wenn dem so ist, sollte man dann nicht quasi sich mal gerade dann zumindest jetzt temporär vom Frontalunterrichtsstil kurz mal entfernen, weil das jetzt digital, glaube ich, gegen eine Wand läuft. Also das ist der Hintergrund, verstehst du? So. Der Frage.
Ja, es ist
sehr komplex gerade so formuliert, es tut mir leid.
Alles gut. Also momentan in der jetzigen Situation Corona-mäßig, klar, bietet sich das so oder so nicht an. Ich würde auch, wenn das jetzt irgendwann vorbei ist und der Unterrichtsalltag wieder in die Gänge kommt, dann würde ich jetzt auch nicht anfangen, so nach Motto, es ist nichts gewesen, weil es ist jetzt eine lange Phase gewesen, in der ja die Schülerinnen und Schüler selbstständig gearbeitet haben, für sich gearbeitet haben. Und das würde ich entsprechend auch auffangen. Also ich würde nicht sagen, so, gib mir die Aufgaben, ich kontrolliere und jetzt fange ich hier mein Thema an und ihr habt wieder zuzuhören. Es passiert ja unheimlich viel. Die Schüler haben jetzt die Chance, selber ihren Alltag zu strukturieren, ihren Lernalltag auch zu strukturieren und auch ihre eigene Weise zu lernen. Das ist etwas, was man abholen muss, definitiv, was man auch reflektieren muss im gemeinsamen Konsens. Da gehe ich absolut mit. Deswegen stimme ich dem da schon zu. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man nicht den Fehler machen und sagen, jetzt sieht man, dass Frontalunterricht von Grund auf nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, ich finde das...
Nee. Ich versuche das ja auch schon wieder kontextuiert zu sagen. Also, es ist die Diskussion, ist Frontalunterricht gut oder schlecht? Und das führen wir danach wieder auf denselben Stufen miteinander. Ja. Aber ist es im Moment nicht so, dass man jetzt quasi mal das andere mehr ausprobieren sollte? Weil es im Moment auf jeden Fall zielführender wäre in der aktuellen Situation.
Ja, im Moment auf jeden Fall. Weil die Schüler sind momentan auf sich selbstständig eingestellt. Vielleicht noch mithilfe der Eltern, gerade in der Grundschule. Aber nee, da gehe ich absolut mit, weil es bietet sich gerade an. Sie sind halt selbstständig, die können selbstständig strukturieren, selbstständig lernen und vor allem auch auf ihre eigene Art und Weise lernen. Weil es ist ja jetzt quasi alles da, was sie nutzen können zu Hause an Materialien. Sie können rausgehen und Dinge erkunden. Etwas, was ja in einem sonst Alltag, wie ich ihn jetzt bislang kannte, kaum möglich war. Deswegen, doch, da gehe ich mit. Das ist eine Frage, die mehr als berechtigt ist und die ich auch überwiegend mit Ja beantworten würde. Man sollte da schon drüber nachdenken, andere Formen momentan eher in den Vordergrund zu stellen.
Okay, das ist ja eigentlich eine gute Antwort für uns beide. danke dir an der Stelle. Ich muss jetzt aber mal wieder einen kleinen reingrätschen und möchte auf eine Band verweisen, die ich schon zweimal sogar in Piraten der Lehre reingeholt habe, was ich eigentlich selten tue, bis gar nicht. Jetzt ein drittes Mal, weil die hat vorletztes Jahr einen Live-Auftritt gehabt zu einem Song, den ich bisher noch nicht gefunden hatte und der ist so dermaßen geil. Und der passt sehr gut zu diesem Thema, denn er heißt Bully. Und es geht um Schulbully. Und deswegen hören wir den jetzt. Der heißt Bully von Black Pistol Fire. Guter Rock. Bis gleich. So, das war Black Pistol Fire. Ich bin immer noch Lenny Willwood und das bleibt Andy. Hey. Wir haben ja gerade eben über verringerte Aufmerksamkeit, das Prinzip Frontalunterricht geredet. Wir haben über einen anderen Abschnitt noch fast gar nicht geredet und ich will ihn nicht vergessen. Nämlich Eltern. das Leben ist ja immer, ich muss das vorher so ein bisschen einordnen, damit man jetzt nicht wieder in totalen Extremen redet. Das Leben ist immer ein Geben und Nehmen, aber helfen im Moment tendenziell mehr die Lehrer den Eltern oder ist es eher umgekehrt, als es sonst wäre? Wie verhält sich denn das im Moment? Ich meine, ich als Kinderloser bin da komplett raus aus dem Game und ich kriege nichts mit.
Also ich würde sagen, im Moment ist es immer noch ein Geben und Nehmen, weil ohne unsere Aufgaben hätten die Schüler ja nichts zu tun. Und die Eltern wissen dann auch nicht so richtig, wo sie jetzt ansetzen sollten. Aber wir sind schon sehr stark von den Eltern, also jetzt gerade noch viel mehr als sonst, abhängig, weil interessant ist nämlich, wir haben ja ein Schreiben vom Senat bekommen, wo es klipp und klar hieß, dass es besteht keine Pflicht darin, diese Wochenpläne durchzuführen. Es war wirklich wortwörtlich, es war mehr oder weniger freiwillig. Und da waren wir schon so ein bisschen jetzt auch auf die Hilfe der Eltern angewiesen, dass die Kinder auch sich wirklich mit diesen Aufgaben, mit den Wochenplänen auseinandersetzen. Dass es für sie also nicht sowas wie Ferienzeit ist, sondern dass quasi der Unterricht zu Hause stattfindet. Und da sind wir schon sehr auf die Eltern angewiesen, zumal ja auch Unterrichtsphasen wie Einstieg, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Thema Flächen, was ist eine Fläche? Klar, ich kann ein Lernvideo machen, aber ich kann jetzt halt nachfragen, in dem Moment nicht mehr beantworten. Und da bin ich jetzt auf die Eltern angewiesen, dass sie Dinge beantworten, dass sie bei Nachfragen auch zur Verfügung stehen und nicht dieses klassische, ja, du hast hier die Aufgaben, mach, sondern sie sind jetzt noch viel mehr Hilfspersonen als vor der Corona-Krise.
Ja, gut. Das war sehr diplomatisch formuliert für, wir sind dankbar für jede Hilfe, die wir kriegen können im Moment. Apropos, wer wirklich gerade Hilfe vielleicht braucht oder eigentlich total Langeweile hat, was ist eigentlich mit Sportunterricht im Moment?
Das ist sehr spannend. Tatsächlich ist es so, dass die Kinder, das, was ich mitbekommen habe bei mir, dass sie Aufgaben gekriegt haben. Ganz populär sind ja, glaube ich, diese Trainingsvideos von der Basketballmannschaft Alba Berlin. Die machen tatsächlich so eine Trainingsvideos, so Trainingseinheiten und Aufgaben, die auch auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind. Das, was ich zumindest mitbekommen habe, habe ich damit noch nicht befasst. Aber die bekommen tatsächlich auch Aufgaben. Muss ich aber auch dazu sagen, im Sport finde ich das auch ein bisschen schwieriger. Weil es ist halt schwieriger am Ende, glaube ich, auch zu kontrollieren, als jetzt, sage ich mal, in Mathe. Aber das, was ich jetzt zumindest auch draußen auf den Straßen beobachte, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Kinder jetzt alle nur drin sind. Also ich sehe viele draußen unterwegs, vor allem viele Familien beim Joggen oder auch Fitnesssport machen. Also ich habe.
Also ich muss mal reingrätschen. Also beim Sportunterricht geht es ja nicht nur darum, dass die Kinder sich bewegen, sondern dass sie auch gezielt ihren Körper lernen einzusetzen, gerade auch. Dass der Körper auch so funktionsfähig, einsatzfähig vom Kind ist, dass das Kind später damit dann auch alle Freiheiten, alle Möglichkeiten hat, genauso wie es das kognitiv tun soll, zu tun, was er oder sie dann später damit vorhat, mit dem Kopf oder dem Körper. Darum geht es ja auch ein Stück weit beim Sport. Also zum Beispiel, dass deine Motorik sich verbessert oder ähnliches. Und das kannst du jetzt natürlich sagen, ja, das tut es ja auch, sobald es sich bewegt in irgendeiner Form. Aber das tut es jeder, der mal in der Mannschaft trainiert hat, weiß, dass es das ohne so eine Art von Training nicht gezielt und nicht zielführend und nicht in der Geschwindigkeit passiert, wie es vielleicht nötig wäre. Also ich finde, die Frage ist nicht belanglos, auch wenn Sportunterricht vielleicht in der Gesellschaft nicht so wichtig ist wie Physik oder Mathematik oder so.
Jetzt muss ich fragen, hast du mal Sport studiert? Weil das klang gerade sehr, also positiv gemeint, das klang gerade sehr überzeugend. So habe ich es nämlich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Ich sage auch immer, Sport ist wichtig, aber gerade dieses, was du hier meint, hast du so dieses gezielt den Körper auch zu lernen, wie ich ihn einsetze. Bislang habe ich auch immer gesagt, Sport ist halt dafür da, um sich zu bewegen, Energie auszulassen, beziehungsweise auch Energie zu gewinnen. Auf jeden Fall eine
Ich
coolen,
hatte,
coole Denkweise auf jeden Fall.
ich habe mich damit mal auseinandersetzen müssen, weil ich früher als ganz kleines Kind, als ganz, ganz kleines vom eigenen Bewusstsein, 3, 4 Jahre alt bis 5 und so, hatte ich wirklich Probleme mit so Feinmotorik und auch Grobmotorik, mit beidem, und musste da viel Training machen. Und das ist genau das. Also hätte ich da nicht einen guten Sportlehrer in der ersten Klasse gehabt, der mich da auf Trab gehalten hätte und gezielt mir dabei geholfen hätte, dann wäre ich einfach komplett körperlich aufgeschmissen gewesen für weiteren Sportunterricht und auch später für Mannschaftssport und dann dementsprechend für soziale Teilhabe. So, und insofern dann auch für ein Empfinden von Gruppen. Und das ist, also Sportunterricht finde ich total wichtig. Nur vielleicht nicht in der Form, wie er manchmal gemacht wird. Aber es ist, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Aber das finde ich, es geht komplett unter in dieser Diskussion, weil der deutsche Michel in dem Moment dann denkt, ja, okay, solange die Mathe vielleicht Deutsch und Englisch macht, ist ja alles gut. Vielleicht noch ein bisschen Geschichte und ein bisschen Bio und dann reicht das auch. So, da fallen dann ja wieder auch andere wichtige Themen auseinander. Zum Beispiel, dass die meisten Schüler sich darin wiederfinden, wenn die in Ethik oder in Religionsunterricht oder ähnlichem oder in Philosophie, je nachdem, je nach Bundesland, sich kritisch tatsächlich mit Gesellschaft auseinandersetzen und nicht nur aus einem historischen Blick, sondern irgendwie aus verschiedenen Blickwinkeln, das Blickwinkelspiel zu spielen, so mal, was Gesellschaft angeht. Das ist genau das Gleiche, aber es wird trotzdem wieder anderes Thema.
Nee,
Ein
nee,
kleiner Exkurs.
aber es ist schon spannend, gerade die Frage, welche Fel oder gibt es vielleicht Fächer, die wirklich eine höhere Priorität im Moment haben? Und das ist wirklich spannend, wenn ich gerade so darüber nachdenke. Klar, also Sport war jetzt bei mir, was wirklich nie so irgendwie auf dem Fokus im Fokus gestanden hätte oder auch Fächer wie Kunst oder Musik nicht, weil ich habe gerade von einer Kollegin gestern erst mitbekommen, die sehr verwundert darüber war, gesagt, ja, mein Kind hat sogar im Wochenplan Musikaufgaben gekriegt und da war ich auch erstmal so verdutzt, ich so, krass, die haben wirklich in jedem Fach Aufgaben und ich hatte auch wirklich immer nur so Mathe, Deutsch, Englisch, ne, also so die Hauptfächer, die Kernfächer im Blick. Aber klar, dass dadurch auch andere Fächer untergehen könnten. Ja, also gerade was jetzt Sport, ne, hatte ich so nie im Blick und gebe ich dir auch absolut recht. Also kann ich nur so positiv auch zurückgeben, dass man da das nicht
Aber
vernachlässigen sollte.
ja, bevor wir uns zu sehr jetzt darin verlieren, weil darüber könnte ich auch stundenlang sinnieren, über Relevanz von Unterrichtsfächern, dass man das genauso wie, ich bin ein Freund davon, den Frontalunterricht mal aufzubrechen komplett und ihn dann sukzessive und gezielt nur noch zu benutzen. Aber genauso wie man dann auch über Relevanz von Sportfächern und über Schulfächer mal nachdenken könnte, grundsätzlich, und das grundsätzlich vielleicht mal miteinander verbinden lässt oder auch mal dieses Prinzip von, wir machen jetzt eine Stunde das und dann machen wir eine Stunde, das kannst du alles mal, das war gut im 19. Jahrhundert, das kannst du aber jetzt vielleicht mal irgendwann mal hinterfragen. Aber ich mache jetzt nochmal einen Break, nämlich zum Thema. Tatsächlich, ich habe immer wieder die Geschichten mitbekommen, so von anderen Lehrern, nicht nur von dir und angehenden Lehrern, die tatsächlich darüber sich beschwert haben, dass es auch in Berlin Saisonallehrer gab und ähnliches, ne? Wo dann der Vertrag mit dem Lehrer im Sommer endete oder ähnliches. Sind das jetzt nicht gerade finanzielle, richtig harte Möglichkeiten für Probleme bei Lehrern und Referendaren, die jetzt einfach weggestrichen werden? Oder gibt es sowas eigentlich im Moment nicht?
Also das ist eine interessante Frage, weil momentan ist ja bei mir die Situation, falls alles klappt, ich jetzt auch im ersten Anlauf bestehen sollte, dann würde ich ja quasi zum neuen Schuljahr hoffentlich übernommen werden. Gerade sehr, ist wirklich momentan sehr schwer, weil wir, klar, wir haben auch PKB-Kräfte, das sind ja Lehrer, die momentan sozusagen als Vertretungslehrer denn für eine gewisse Zeit einspringen. Das ist auch etwas, wirklich eine gute Frage. Also da weiß ich auch momentan sehr schwer Antwort drauf, wie das da weitergehen soll. Momentan ist mein Stand jetzt, dass alle Referendare eigentlich übernommen werden sollen, weil wir haben momentan auch nichts Gegenteiliges vom Senat oder auch von der Gewerkschaft für Lehrer erfahren. Deswegen.
Na, irgendwann ist dieser Rettungsschirm aufgefressen. Und genau dann, wenn der aufgefressen ist, im Bildungssektor zum Beispiel, dann wird man überlegen müssen, wie man Dinge als Land oder ähnliches finanziert. Und dann sind wir wieder bei diesem Problem, dass man dann sagt, ja gut, dann schmeißen wir diesen Beruf des Lehrers quasi noch mehr in die freie Wirtschaft, in den Gedanken der freien Wirtschaft, weil es muss sich ja finanzieren in irgendeiner Weise. Und dann sagt man sich wieder, ja, wir machen Zeitarbeit im Endeffekt, weil das ist es ja eigentlich. Ich weiß, Zeitarbeit hat noch mal ein bisschen anderes mit dran, aber so vom Grundgedanken her ist es das ja, weil du hast einen Vertrag, der ist zeitlich begrenzt und der endet dann einfach und dann musst du dir was Neues suchen. So, gerade bei einem Beruf wie Lehrer finde ich sowas echt ein Unding. Wenn du jahrelang mit jemandem zusammenarbeiten sollst, nämlich Kindern, und die Bezugsperson haben und dann Zeitarbeit, das ist so, ach, egal. Aber gut, wenn du da jetzt noch nichts weißt von finanziellen Problemen oder ähnlichen, die da so entstehen, dann können wir auch nur munkeln, ne?
Wir können nur munkeln. Also, Aber es ist auch gerade ein interessanter Aspekt. Das ist ja nämlich auch die Frage mit der Verbeamtung oder nicht in Berlin. Das vielleicht mal einen kleinen kurzen Exkurs reinzuwerfen, weil das ist auch ein großes Streitthema. Ich finde diesen Punkt interessant, den du gesagt hast, wenn du in einer Schule, sage ich jetzt mal, wirklich jahrelang gearbeitet hast oder auch noch nicht mal jahrelang, du hast dich da wohlgefühlt, du bist mit den Schülern d'accord, du bist mit den Kollegen d'accord. Bei der Verbeamtung ist es ja halt so, wenn Bedarf woanders besteht, wirst du dort auch eingesetzt. Da kannst du dich auch gar nicht gegen wehren. Und das ist halt auch so ein bisschen momentan die kritische Situation und auch die Frage, aber Verbeamtung oder nicht. Vom finanziellen Stand her, klar, hätte die Verbeamtung für uns Lehrer bestimmt, wäre das lukrativere, aber vom persönlichen her, man möchte halt schon ein bisschen Handhabe darüber haben, wo man am Ende arbeitet, unterrichtet, als wenn dir das aufdiktiert wird.
Ist halt die Frage, ob du dich als Staatsdiener siehst oder als Arbeitskraft. Das ist, ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema. Wie identifiziert sich ein Lehrer als was?
Es ist
Weil
eine
das ist ja.
gute Frage.
Ja,
Also,
weil.
als schwer, also.
Das greift eigentlich auf, also das greift eigentlich auf alle Menschen, die in Sektoren arbeiten, die nicht in den Kapitalismus, in die freie Wirtschaft reingeworfen gehören, meiner Meinung nach. Nämlich. Seien es zum Beispiel, nur mal als Beispiel, da gehören noch mehr dazu, aber Menschen im Gesundheitssektor, Menschen im Erziehungssektor, vergesse bestimmt irgendwas anderes auch noch, aber nur mal die als Beispiel, da gehört es sich nicht, dass man da so auf Wirtschaftlichkeit gucken muss bei den Menschen, die da arbeiten. So, da geht es um ganz andere Dinge. Das ist systemrelevant, wie wir gelernt haben. Und solche Sachen sind nochmal anders zu betrachten. Und genau deshalb stellen sich jetzt diese Menschen auf einmal diese Frage, als was sie sich eigentlich sehen. Bin ich jetzt eigentlich diese Frage, die man sich nicht stellt, die aber eigentlich immer im Raum steht, bin ich jetzt ein Angestellter, bin ich jetzt Beamter, bin ich Staatsdiener in dem Moment? Oder bin ich jetzt ein freier Mitarbeiter eigentlich, der sagen kann, so, und jetzt bin ich raus. So, und sagen kann, ich muss jetzt nicht empathisch sein, ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe, wenn mir irgendwas nicht gefällt. So, das ist eine ganz schwierige Frage, die jetzt durch Corona, glaube ich, so durchbricht, weil die Leute nicht mehr anders können, als sich diese Frage mal zu stellen.
Zumal auch ab wann, das war ja auch so eine spannende Frage, ab wann gilt denn ein Beruf auch wirklich als systemrelevant? Meine Philosophie ist eigentlich, jeder Beruf hat eine Systemrelevanz. Ich meine, wer jetzt zum Beispiel gerade einkaufen geht, der wird feststellen, ohne die Leute an der Kasse oder die Leute, die da im Laden arbeiten, sind wir aufgeschmissen. Ohne die Ärzte und vor allem die Pfleger will ich hier mal ganz besonders betonen, wären wir momentan auch aufgeschmissen. Die Lehrer, die Erzieher. Vor allem die Erzieher, die lange Zeit noch eine Präsenzpflicht hatten, als Corona ausgebrochen ist. Am Anfang hatten wir Lehrer und Erzieher noch eine Präsenzpflicht in der Schule. Das ist ja erst mit der Zeit aufgehoben worden. Das mal so am Rande. Es ist spannend, die Frage, weil ich finde wirklich, wir alle halten diesen Laden momentan am Laufen. Und klar, die Fragen nach der Corona-Krise werden aufkommen, weil wenn der erste Berufsstand sagt und auch berechtigt, wir wollen mehr Geld, wenn die nächsten kommen. Und
Klar.
das ist schwer. Und ich bin schon der Meinung, dass viele Berufe im Moment unterbezahlt sind. Und kurioserweise sind es die Berufe, die momentan ja als systemrelevant aufgeführt werden.
Ja. Ich finde es auch schwierig, dass teilweise, also Zugführer im Personenverkehr tatsächlich erst nach absoluter Positivtestung aus dem Verkehr genommen werden. Das ist auch nochmal ein Missstand, mit dem ich über mein mit einem Familienmitglied reden wollen würde, nochmal en Detail, der nämlich Zugführer ist. Ja, aber gut, bleiben wir mal wieder. Wir schlagen den Schwenk mal wieder zurück. Gibt es jetzt Dinge, die im Lehrkörper sozusagen durch die Krise besser sind oder laufen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt, yes, das ist so viel besser geworden? Oder so? Weil bei Selbstständigen gibt es das.
Schwer.
Das
Also
war eine. So
ich merke, also klar, das Positive ist jetzt momentan für mich als Auszubildender, es ist ein bisschen Druck gerade aus dem Kessel raus. Ja, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Unterrichtsbesuche nicht anstehen, du stehst schon mal nicht unter diesem Beobachtungsdruck, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt keinen Unterrichtsentwurf anfertigen, weil findet ja eh nicht statt. Aber jetzt grundsätzlich an der Arbeitshaltung oder sonst was, finde ich, hat sich momentan nichts geändert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie das Kollegium ist jetzt noch enger zusammengeschweißt oder jetzt macht jeder sein Ding, kann man, finde ich, so gar nicht beantworten. Ich glaube, man versucht momentan, also ich für meinen Teil versuche momentan einfach jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, vor der Situation steht ja jeder einzeln im Moment, egal ob Lehrer oder nicht. Und
Ja.
es ist immer noch ein Lernprozess. Also ich merke es jetzt, wenn ich gerade meine Wochenpläne erstelle, es ist immer wieder ein Lernprozess. Man sieht sich immer wieder neuen Fragen konfrontiert. Ja? Stichwort, wie kommen die Aufgaben überhaupt an die Schülerinnen und Schüler ran? Und ich glaube, das erstmal zu reflektieren, hat das was mit mir überhaupt gemacht? Hat das was vielleicht mit meinem Beruf gemacht? Ich glaube, das wird erst so richtig hochkommen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Ich glaube, wenn man das erst wirklich reflektiert, so ist es momentan eher, ich reagiere darauf. Ich reagiere jetzt auf das alles, was auf mich kommt, auf mich zukommt. Aber ob das wirklich was in mir verändert hat, glaube ich, das werde ich erst reflektieren können, wenn das vorbei ist. So ist es eher, ich reagiere momentan einfach nur darauf.
Wie die meisten. Ich habe noch so viele offene Fragen, aber meine Sendezeit ist ein bisschen begrenzt. Deswegen würde ich dich gerne darum bitten, dass wir so eine kleine, ich sag's mal, Temporunde machen. Ich stelle dir eine Frage und du sagst ganz oberflächlich kurz, ich zwinge dich dazu, kurz zu antworten. Du kannst nichts dafür, du würdest es gerne komplett ausführen, aber weil der böse Lenny das sagt, musst du schnell und kurz
Ein
antworten. Kannst
Wort
sogar
oder
nicht
ein
kurz
Satz
halten.
oder wie ist da die Regel?
Nein, du kannst schon vielleicht auch einen zweiten Satz, aber immer kurz.
Okay.
Also ein oder zwei Sätze, aber wirklich kurz.
Da ist der Deutschlehrer in mir motiviert.
Genau, sich kurz zu halten. Gibt es Tipps oder irgendwas, was du anderen im Lehrwesen so mitgeben wollen würdest? Tipps, Tricks, Erfahrungswerte, irgendwas konkret?
Tipps würde ich sagen, versucht niemals allein das durchzustehen. Holt euch Beistand von Familien, Freunden, Kollegen. Man steht nicht alleine da. Wir haben alle die gleichen Probleme und wir können das auch zusammen durchstehen, egal ob jetzt mit oder ohne Corona-Krise.
Leidet deine Selbstdisziplin?
Ja. Ja, muss ich
Das war einfach.
selbstkritisch sagen, ja.
Okay. Denkst du, dass das Thema Ferien noch mal hart wird für Lehrer in naher Zukunft?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Von daher gilt für mich noch
Okay.
der Status quo.
Okay. Sind irgendwelche Langzeitfolgen absehbar für Schüler eigentlich, was Corona angeht, schon, wenn man als Lehrer drauf guckt?
Ich befürchte es vor allem für Schülerinnen und Schüler jetzt in den Jahrgangsstufen 4 bis 6, in den anderen Bundesländern 3 bis 4, weil der Übergang zur Oberstufe, glaube ich, jetzt noch viel härter ablaufen wird, als es ohnehin schon ist.
Glaubst du, dass gerade ganz viele Datenschutzsachen falsch laufen und gebrochen werden von Lehrern, weil die einfach nicht wissen, was da gerade abgeht? Also, wenn jetzt, nur mal zum Beispiel, es gibt so viele Software, die man nutzen kann, wie Zoom zum Beispiel, und Zoom kannst du datenschutzrechtlich ja gar nicht richtig benutzen. Zoom zeichnet ja Gespräche womöglich mit auf und sendet womöglich Metadaten weiter. Wenn man das nicht richtig einstellt, ist datenschutzmäßig in Deutschland zum Beispiel nicht korrekt, wenn man das in einer Staatsinstitution oder ähnlichem einsetzt. Glaubst du, dass viele Lehrer gerade sich gegen das Recht verhalten?
Glaube ich nicht. Also ich,
Ne?
nö, das, was ich jetzt auch bei mir beobachte, ich habe Methoden mitbekommen von wegen, dass die Schüler einmal alle 2 Wochen in die Schule kommen müssen, um sich ihre Aufgaben abzuholen bzw. abzugeben. Andere wie ich, die versuchen, das über Mailkontakt oder eben auch postalisch zu lösen. Also ich glaube, das wird eher eine Minderheit sein, die da jetzt vor Problemen steht.
Okay. Gibt es auch Lehrer ohne Computer- und Internetzugang?
Oh, da fallen mir jetzt sehr viele böse Antworten ein, aber ich sage jetzt einfach mal nein.
Nein, okay, gut. Gut, ich hätte jetzt mit einem Ja gerechnet und dann gefragt, was macht man jetzt mit denen? Aber gut, gehen wir mal ein bisschen konstruktiver mit den Fragen um. Was machst du den ganzen Tag arbeitstechnisch? Wie viel läuft das ab in so einer Kurzform?
Zusammenfassend. Homeoffice in Form von Ne? Also Wochenplanerstellung und auch mit prüfungsrelevanten Fragen, die mich betreffen, befassen. Und ansonsten in der Natur unterwegs sein, joggen. Sport kommt nämlich jetzt wieder sehr hoch auf die Prioritätenliste. Ja, und
Nach dem
essen, schlafen, trinken, alles
Gespräch.
gleichzeitig. Nein, also viele Hobbys kommen jetzt wieder hoch. Das kommt dem zugute. Ich habe jetzt Zeit für Lauf- und Fitnesstraining. Das etabliere ich schon gerade in meinem Wochenalltag.
Was gefällt dir an der Situation als Lehrer? Ich meine nicht privat, als Lehrer. Gibt es irgendwas, was dir darin gefällt an der Situation?
Etwas, was mir gerade gefällt an der Situation, ist zum einen auf jeden Fall, dass gerade, wie gesagt, so ein bisschen die Freizeit, dass ich sie jetzt ein bisschen flexibler gestalten kann, das definitiv. Und zum anderen gefällt mir an der Situation, dass ich momentan tatsächlich auch so ein bisschen Verantwortung, nicht weil ich faul bin, dass man es das jetzt nicht falsch versteht, sondern ich kann Verantwortung auch an die Schülerinnen und Schüler abgeben. Wo wir ja gerade beim Thema Lernform waren. Ich sage, ey, passt mal auf, das und das solltet ihr bearbeiten. Das sind gerade so die wichtigen Themen, die ich auch mit euch gemacht hätte. Aber es ist nicht dieses so, ihr macht jetzt Aufgabe 3 und ihr macht sie so und so, weil ich das sage, sondern da sind wir wieder beim selbstständigen Lernen. Die Schüler bearbeiten auf ihre eigene Art und Weise, im eigenen Tempo, mit eigenen Verfahren. Und ich gebe Verantwortung ab und das fühlt sich auch ganz gut an. Das ist schwer zu managen, ja, welche Aufgaben und wie gebe ich auf, aber. An sich finde ich das ganz cool, tatsächlich.
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das waren keine zwei Sätze.
Mit
Was?
vielen Kommas.
Semikolon. Kurze Abschlussfrage. Für die Zeit nach Corona, aber auch in der Zeit für Corona, also ab Tag jetzt quasi, was wünschst du dir für die Zukunft als Lehrer?
Ich wünsche mir eine Bildungspolitik, die Chancengleichheit gewährt, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Zugang auf digitale Utensilien haben und dass egal, ob du in der sozialen unteren Schicht bist oder in der Oberschicht, dass du die gleichen Chancen hast, einen Abschluss zu machen und du dich nicht dir das Wissen reinprügeln musst, nur damit du vielleicht Abitur am Ende schaffst.
Das ist ein Wunsch, den ich eigentlich gerne mal so aufschreiben und an Frau Giffey senden möchte. Okay,
Und Frau Scheres bitte gleich
das waren
mit.
auch. Okay, das waren gute Schlussworte. Andi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und
Ich danke dir für die Einladung, war cool.
gerne, gerne. Und möchte dann nochmal an meine Zuhörer appellieren, wenn ihr noch Fragen habt. Grundsätzlich stellt sie mir. Ich kann ja mal gucken, ob ich sie an die weiterleiten kann. Und ansonsten, wenn du natürlich nur antworten magst, ansonsten antworte
Natürlich.
ich in seinem Namen und sage, er hätte geantwortet. Nee,
Da wäre ich sehr
ansonsten
gespannt sogar.
Fake News, Fake News. Nee, ansonsten könnt ihr mir überall prinzipiell Feedback geben und schreiben, einfach Twitter, Facebook, wo auch immer, mit Hashtag Piraten der Lehre einfach rausschreiben zusammen. Ich freue mich. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, nochmal mit einem Corona-Interview, was ich jetzt schon geplant habe, wenn das klappt. Ansonsten mit was anderem Lustigen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch da draußen eine gute Woche. Bleibt gesund. Ihr wisst, wie es geht. Na, in dem Sinne. Tschulu!
Bis dann.